Das Jahr 2014 dauert nur noch wenige Stunden und da wollen wir nochmal einen Blick zurückwerfen in die Philosophie. Krawallstimmung und Entsetzen herrschten dort Anfang des Jahres, weil die schwarzen Hefte veröffentlicht werden sollten. 34 schwarze Wachstuchhefte, denen Martin Heidegger zeitlebens Gedanken und Überlegungen aller Art anvertraute. Es rumorte schon im Vorfeld. Einzelne Zitate daraus gerieten noch vor der Veröffentlichung in Umlauf. Zitate, die Heidegger als Antisemiten ausweisen. Ein schwerer Schlag für seine Verehrer. Die wollten die Veröffentlichung sogar verhindern und machten Druck auf den Verlag, auf die Familie, auf den Herausgeber. Trotzdem sind die ersten drei Bände mit Heideggers Notizen aus den Jahren 1933 bis 1941 im März erschienen. Die schwarzen Hefte vervollständigen die Gesamtausgabe eines der bedeutendsten und umstrittensten Denker des 20. Jahrhunderts. Umstritten, weil sich Heidegger im nationalsozialistischen Deutschland engagierte. 1933 wurde er von den Nazis zum Rektor der Freiburger Universität ernannt. Mit Begeisterung stand Heidegger damals auf der Seite dessen, was er eine nationale Revolution nannte, auf der Seite des Nationalsozialismus. Wir hören mal eine nachgesprochene Passage aus seiner Antrittsrede.
Wir Heutigen stehen in der Erkämpfung der neuen Wirklichkeit. Wir sind nur ein Übergang, nur ein Opfer. Nur der Kampf entfaltet die wahren Gesetze zur Verwirklichung der Dinge. Der Kampf, den wir wollen, den wir kämpfen, Herz bei Herz, Mann bei Mann. Nicht Lehrsätze und Ideen seien die Regel eures Seins. Der Führer selbst und allein ist die heutige Wirklichkeit und ihr Gesetz.
Schon nach einem Jahr legte Heidegger sein Amt als Universitätsrektor wieder nieder. Später wird er dazu erklären, er habe sich aus politischen Gründen vom Nationalsozialismus entfernt. Daran gab es schon immer Zweifel, nicht zuletzt auch, weil Heidegger bis zum bitteren Ende zahlendes Mitglied der NSDAP blieb. Karl Jaspers, ebenfalls Philosoph und ehemaliger Bekannter Heideggers, schrieb 1945 in einem sogenannten Entnazifizierungsgutachten über seinen damaligen Kollegen Folgendes.
Heideggers Denkungsart, die mir in ihrem Wesen nach unfrei, diktatorisch und kommunikationslos erscheint, wäre heute in der Lehrwirkung verhängnisvoll.
Tatsächlich hatte Heidegger nach dem Ende des Nationalsozialismus bis zu seiner Emeritierung 1951 Lehrverbot. Sein Denken machte dennoch weltweit Schule. Sein Werk wurde in alle möglichen Sprachen übersetzt und vor allem französische Denker wie Michel Foucault beispielsweise sind stark beeinflusst von Heideggers Seinsphilosophie. Und auch in Deutschland wurde und wird er verteidigt, trotz Nazi-Vergangenheit. Und obwohl aus Briefwechseln einzelne antisemitische Äußerungen schon früh bekannt waren. Man müsse Werk und Autor getrennt betrachten, hieß es immer wieder. Man müsse also die Person Martin Heidegger und seine politischen Verfehlungen getrennt von seinem philosophischen Denken betrachten. Nach der Veröffentlichung der schwarzen Hefte fordert Thomas Wajek, es müsse nun Schluss sein mit Heidegger. Die schwarzen Hefte würden belegen, dass Heideggers politische Agenda untrennbarer Teil seines philosophischen Werks ist. Thomas Wajek ist Chefredakteur des Philosophiemagazins Hohe Luft. Hier erschien sein Beitrag zur Heidegger-Debatte unter dem Titel Ein totalitärer Denker. Mein Name ist Jennifer Stange und ich habe jetzt Gelegenheit, mit Thomas Wajek über den philosophischen Skandal um Heideggers schwarze Hefte zu sprechen. Guten Tag, Herr Wajek.
Guten Tag.
Was ist denn das Besondere an den schwarzen Heften im Gesamtwerk Heideggers?
Das Interessante ist sicherlich, dass uns diese schwarzen Hefte ein bisschen Aufschluss geben darüber, wie Heidegger über diese Jahre der Nazi-Herrschaft gedacht hat, wie er den Nationalsozialismus vor dem Hintergrund seiner eigenen Philosophie reflektiert hat und nicht zuletzt natürlich, wie er selbst seine eigene Verstrickung in den Nationalsozialismus zu einem späteren Zeitpunkt gesehen hat. Und das Neue und sicherlich auf gewisse Weise Spektakuläre an den schwarzen Heften ist natürlich, dass sie uns zum ersten Mal den Antisemitismus von Heidegger vor Augen führt. Also über diesen Antisemitismus hat man zuvor spekuliert, aber durch die schwarzen Hefte ist, wenn Sie so wollen, der Beweis erbracht.
Können Sie mal eine Kostprobe geben? Was ist denn so eine antisemitische Äußerung, die man in den schwarzen Heften findet?
Also bei Heidegger in den schwarzen Heften finden Sie einige, sagen wir mal, typische Muster eines fast schon erschreckend banalen Antisemitismus bzw. antisemitischer Stereotype, die also ganz stark auch in eine verschwörungstheoretische Richtung gehen. Wenn etwa vom Weltjudentum die Rede ist, nicht an einer Stelle sagt, das an einer ganz furchtbaren Stelle, wie ich finde, wörtlich das Weltjudentum aufgestachelt durch die aus Deutschland hinausgelassenen Emigranten ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kriegerischen Handlungen zu beteiligen, wogegen uns nur bleibt, das beste Blut der Besten des eigenen Volkes zu opfern, schreibt Heidegger im Herbst 1941, also zu einem Zeitpunkt, als also die Nazis bereits die Endlösung vorbereitet haben, zu einem Zeitpunkt, als in der Sowjetunion im Zuge des sogenannten Russlandfeldzuges schon Massenerschießungen an Juden stattfanden. Und wohl auch zu einem Zeitpunkt, als er durchaus auch mitbekommen haben muss, dass in Freiburg, in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, also bereits zu Brandanschlägen auf Synagogen kam, etc.
Nach dem Erscheinen der schwarzen Hefte gab es ja unterschiedliche Einschätzungen zu diesen antisemitischen Passagen. Sie würden auf den rund 1300 Seiten nur vereinzelt und erst sehr spät, wie Sie es auch angesprochen haben, nämlich Ende der 30er auftauchen und deshalb gar nicht so zentral in Heideggers Denken sein. Wie sehen Sie das? Kann oder muss man von einem in die Philosophie transformierten Antisemitismus sprechen oder welche Stellung hat dieser Antisemitismus bei Heidegger?
Die antisemitischen Passagen in den schwarzen Heften stehen in einem ganz bestimmten philosophischen Zusammenhang. Also für Heidegger repräsentiert das Judentum eine bestimmte seinsgeschichtliche Epoche. Er bringt das Judentum also mit dem rechnerischen, der technischen Rationalität der modernen Welt in Verbindung und damit letztlich, wie er selbst an einer Stelle sagt, mit der Entwurzelung des Seienden aus dem Sein. Also das heißt, der Antisemitismus steht hier in einer ganz engen Verbindung, wie ich meine, zu diesem seinsgeschichtlichen Denken des späten Heidegger. Nicht? Also das Judentum ist sozusagen der Agent für Heidegger, der Agent dessen, was er auch als Machenschaft bezeichnet. Nicht? Also die Machenschaft ist eben nicht also die diese Grundstellung der Moderne, nicht also der technischen Rationalität, die nur aufs Rechnen, aufs Züchten, auf Beherrschung des Seienden aus ist. Nicht? Und in einer ganz engen Verbindung auch steht für den späten Heidegger mit der modernen Technik.
Was es mit dem Sein auf sich hat und der Moderne, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber Sie sprechen ja ganz präsent in Ihrer Überschrift nicht nur von dem Antisemiten Heidegger, sondern auch von dem totalitären Denker Heidegger. Was heißt das und woran machen Sie das fest?
Also ich verwende den Begriff totalitär hier in mehrfachem Sinne. Nicht? Also zum einen sehe Heidegger als totalitären Denker in dem Sinne, dass er sich selbst als Revolutionär, als Vorkämpfer einer totalitären Bewegung des Nationalsozialismus gesehen hat. Heidegger war ein Denker des radikalen Wandels, der Revolution, nicht? Und für den früheren Heidegger, also durchaus für den Heidegger auch von seiner Zeit und in den frühen 30er Jahren, ist das, was er unter Dasein versteht, also unter dem menschlichen Dasein, steht in einer ganz starken Verbindung zum Volk. Und ich meine, dass sie eben schon bei diesem frühen Heidegger eine gewisse Anfälligkeit zeigt letztlich für eine totalitäre Bewegung, wie es sich der Nationalsozialismus war, nicht? Also, es war offenbar diese Vorstellung, nicht? Da ist eine Bewegung, die möglicherweise imstande ist, das Dasein des deutschen Volkes sozusagen in seine Eigentlichkeit zu bringen. Ja. Und auch der spätere Heidegger, der sich ja, wie wir heute wissen, vom Nationalsozialismus nie wirklich distanziert hat, da findet sich das Totalitäre in seinem Denken in einer etwas anderen Gestalt wieder, nämlich darin, dass er die Science-Geschichte, wie er es nennt, denkt in, wie ich meine, totalitären Grundstellungen. Ja? Also die Vorstellung ist, dass die Science-Geschichte bestimmt wird durch eine Art und Weise, wie sich das Sein sozusagen ausdrückt, ja, und manifestiert in bestimmten Epochen, nicht? Und so kommen dann Denkfiguren zustande bei Heidegger, nicht? Also wie eben die Machenschaft, nicht? Also ein letztlich totalitäres, eine totalitäre Grundstellung, ein Grundprinzip, das sozusagen letztlich also die gesamte Gesellschaft durchdringt, ja, und auch da steckt, wie ich meine, auf eine etwas andere Weise dieses totalitäre Moment drin. Mhm.
Sie hatten es schon angesprochen, den frühen Heidegger. Im Jahr 1927 veröffentlichte er Sein und Zeit, ein Buch, das bereits bei seinem Erscheinen als Jahrhundertwerk gefeiert wurde und dem nachgesagt wird, dass es die philosophische Richtung der Fundamentalontologie begründet. Wir haben jetzt viel von Sein gesprochen. Können Sie uns kurz erklären, was das heißt und was eigentlich das Reizvolle daran ist?
Also, was das Sein denn nun ist und was Heidegger genau darunter verstanden hat, das ist eine Frage, die viele gerne beantworten würden. Die aber schwerlich und wie ich meine eigentlich gar nicht zu beantworten ist.
Dann frage ich mal anders. Was ist denn seine Frage? Womit beschäftigt er sich denn?
Also es geht Heidegger in Sein und Zeit um nichts weniger als um einen radikalen philosophischen Umsturz. Er sagt, die gesamte Philosophie seit Platon habe letztlich eine Frage, und zwar die alles entscheidende Frage, letztlich vernachlässigt, und das ist die Frage nach dem Sein. Ja? Mhm. Die Frage nach dem Sein ist für Heidegger das wichtigste, letztlich das einzige Thema der Philosophie. Er sagt eben nicht, also diese Frage nach dem Sein sei in Vergessenheit geraten. Und worum es ihm geht, ist, diese Seinsfrage aus der Vergessenheit wieder zurückzuholen, sie neu zu stellen. Mhm. Und die Seinsfrage ist im Grunde genommen sehr einfach zu stellen, nicht, also wir verwenden das Wort ist ständig in allen möglichen Zusammenhängen, also wir sagen, ein Tisch ist rund oder eckig, ja, heute ist Samstag und so weiter und so weiter. Und die Frage, um die es jetzt Heidegger geht, eben die berühmte Seinsfrage ist eben die, was heißt es denn, dass etwas ist? Ja, was ist der Sinn von Sein? Und er sagt uns jetzt, die Philosophen seit Platon hätten diese Seinsfrage in den Hintergrund geschoben. Die Philosophen hätten das Sein immer als ein Seiendes aufgefasst. Ja? Als einen Gegenstand, der sozusagen unserem Denken oder der uns als Subjekt gegenübertritt. Als einen Gegenstand, den wir erkennen können und den wir auch letztlich beherrschen können. Mhm. Ja? Und davon will Heidegger weg. Ja? Er will eben diese Seinsvergessenheit, wie er es nennt, beenden. Nicht? Und seine Frage ist eben nun, was heißt Sein? Ja? Was heißt es, dass etwas ist? Und wie können wir wieder den Zugang zum Sein kriegen? Das ist der Ausgangspunkt seiner Analyse in Sein und Zeit. Und jetzt sagt er, wenn wir uns der Frage nach dem Sein nähern wollen, dann stellen wir fest, dass unter allem Seienden und den verschiedenen Arten des Seienden gibt es ein besonderes Seiendes, ja, das sich dadurch auszeichnet, dass es einen Bezug zu sich selbst, zum eigenen Sein hat. Und das ist das menschliche Dasein. Mhm. Ja? Und darum sagt er, wir müssen also wenn wir nach dem Zugang zum Sein suchen, müssen wir also beim menschlichen Dasein beginnen. Mhm. Nicht? Und also zu versuchen, über eine Analyse des menschlichen Daseins sozusagen wieder einen Zugang zum Sein zu bahnen.
Und zum Sinn, wie ich das auch verstanden habe, richtig?
Zum Sinn von Sein, ja. Also zur Frage, was heißt es, dass etwas ist?
Mhm. Ja? Ich glaube, wir können diese Frage jetzt nicht abschließend beantworten, aber Sie schreiben in Ihrem Beitrag in Hohe Luft, es ist die Frage nach dem Sein, in der Heideggers verhängnisvoller politischer Irrweg seinen Anfang nimmt. Wie kommt Heidegger von der Seinsfrage zum totalitären Denken?
Der Irrweg bei Heidegger beginnt meines Erachtens dort, wo er dieses mysteriöse Sein, ja, von dem letztlich ja niemand sagen kann, er habe wissentlich verstanden, was das eigentlich ist. Wo dieses Sein ja sozusagen zur zentralen Kategorie wird und letztlich zum Maß aller Dinge, ja, und wo gegenüber dem Sein der Mensch letztlich in den Hintergrund tritt. Das wird also vor allen Dingen am späten Heidegger dann ganz deutlich, nicht? Also der Mensch ist letztlich dem Sein untergeordnet. Ja? Und am Ende, vor allem beim späteren Heidegger, geht es sogar in eine, wie ich meine, fatalistische Richtung. Nicht?
Das, was Sie gerade gesagt haben, dass der Mensch geht in dieser Seinsfrage verloren, das ist ja Ihre Interpretation. Wenn man jetzt sich Heidegger anguckt, dann hat man ja eher den Eindruck, der Mensch ist verloren gegangen in irgendeiner Form von Uneigentlichkeit oder dass er nicht so sein kann, wie er eigentlich wäre und dass sich dadurch diese Konfrontation zur modernen Gesellschaft auch entwickelt hat.
Also beim Heidegger von Sein und Zeit ist der zentrale Gedanke sicherlich, dass dieses menschliche Dasein sozusagen vor einer Entscheidung steht, nämlich vor der Entscheidung, es selbst zu sein, ja, also authentisch zu sein, ja, eigentlich zu sein, wie Heidegger sagt, ja, oder eben uneigentlich zu sein. Ja. Also Heidegger sagt, zumeist ist das menschliche Dasein im Modus der Uneigentlichkeit befangen, nicht? Er nennt es das Mann, ja? Also wir lassen über uns bestimmen, ja, wir tun das, was die anderen sagen, was uns Normen vorschreiben, was uns Konventionen diktieren und so weiter und so weiter. Nicht? Und der entscheidende Schritt für diesen Heidegger von Sein und Zeit besteht darin, dass sich dieses Dasein selbst aus dieser Verfallenheit und den Alltag sozusagen herausholt, ja, und zu einer Entschlossenheit findet, ja, wobei nicht klar wird, ja, was Heidegger eigentlich darunter versteht, ja. Also das ist eine Entschlossenheit, die
Revolution.
Eine Revolution, ja, die aber keine Kriterien kennt, ja, keine normativen Kriterien. Nicht? Also was heißt es denn eigentlich, sich zu einem authentischen Dasein zu entschließen? Nicht? Und jetzt kommt eine sehr problematische Konstellation ins Spiel, nämlich da, wo er diese Kategorie des Daseins verbindet, zum einen mit der Kategorie der Geschichtlichkeit, ja, und zum zweiten mit der Kategorie des Volkes. Ja. Also letztlich ist dieses Dasein, nicht, oder wird das Dasein nach dem Heidegger von Sein und Zeit eben bestimmt, ja, durch das Mitsein mit anderen, ja, und letztlich durch das Volk. Ja. Und Heidegger meint jetzt, ja, also dass unser Dasein eben einem letztlich überindividuellen Schicksal unterliegt, beziehungsweise auf Ebene eines ganzen Volkes einem Geschick. Dieses Geschick leitet das Volk, ja, und damit auch eben unser Dasein. Ja. Nun ist das Problem in meinen Augen, ja, da eben es für diese Entschlossenheit des Daseins keine normativen und keine ethischen Kriterien gibt, ja, bleibt sozusagen diesem Dasein in einer gewissen Weise nichts anderes übrig, ja, als sozusagen auf eine Fügung dieses überpersönlichen Geschicks zu warten. Ja. Und Heidegger selbst sagt, ja, in einem Gespräch mit seinem Schüler, jüdischen Schüler Karl Löwit, so 34, 35, also schon nach seinem Rektorat, nicht, dass die Kategorie der Geschichtlichkeit, ja, die er in Sein und Zeit eben da ins Spiel bringt, wesentlich zu seinem NS-Engagement beigetragen hat. Mhm. Ja. Nämlich, ja, scheint so zu sein, und dass Heidegger in der nationalsozialistischen Bewegung einen solchen geschichtlichen Augenblick gesehen hat. Mhm. Ja, und die Chance bietet, das Dasein des deutschen Volkes in der Volksgemeinschaft zur Eigentlichkeit zu bringen. Also auf eine gewisse Weise, denke ich, hat Heidegger im Heraufkommen des Nationalsozialismus sozusagen eine Verwirklichung seiner eigenen Philosophie gesehen.
In dieser, ja? In diesem Aufgehen, in diesem
genau. Über. Nicht, also er war ein Revolutionär, mhm. Nicht, also auch seiner Zeit ein revolutionäres Werk, nicht, also er spricht ja da auch nicht nur davon, dass sich das Dasein muss sich Helden wählen, ja, nicht nur also auch Helden aus der Vergangenheit, an denen er sich orientieren kann, ja, und ich kann nicht umhin zu denken, dass Heidegger offensichtlich, ja, dass er vielleicht sogar in Hitler selbst, ja, also einen solchen Helden gesehen hat, ja, und dass er vor allen Dingen eben in der Volksgemeinschaft unter Anführungsstrichen eben genau dieses Geschick gesehen hat, ja, von dem er in Sein und Zeit spricht.
Also das heißt gar nicht, man würde jetzt sagen, er ist dort diesen Nationalsozialismus auf den Leim gegangen, sondern Nein. Er hatte ganz aktive Projektion in den Nationalsozialismus hinein.
Ja, sein Nationalsozialismus war auf eine gewisse Weise vielleicht eine Art von, ich würde nicht sagen Privatnationalsozialismus, aber jedenfalls hat er versucht, ja, mit seinem eigenen philosophischen Vokabular, aus seiner eigenen Philosophie heraus, den Nationalsozialismus sozusagen im geistigen Sinne, ja, theoretisch zu begründen.
Fällt Ihnen da eine Stelle ein?
Es gibt da viele Stellen. Ne? Also, wenn Sie sich anschauen, die Reden und andere Zeugnisse aus der Zeit des Rektorates. Ja? Zum Beispiel, welchen Stellenwert der Arbeit, ja? Die Arbeit, nicht, der zentral wichtig war für die NS-Propaganda, ja? Versucht, also hier sozusagen aus seinem eigenen fundamental-ontologischen Vokabular heraus zu denken. Ja, also nämlich das, was er in Sein und Zeit mit dem Begriff Sorge bezeichnet, diese Stelle übernimmt dann in einer gewissen Weise die Arbeit, wo er sagt, dass es letztlich die Arbeit sei, nicht, dass er das Volk in eine Beziehung zum Sein setzt. Mhm. Ja? Und die Arbeit stellt eine Verbindung her, nicht, zwischen dem Dasein, dem Volk und dem Staat. Ja. Also das ist weit mehr, nicht, als bloße Anbiederung jetzt eines Philosophen und eines Regimes. Ja. Richtig, nicht? Das ist
Arbeit macht frei in Reinkultur.
Ja, hier versucht der Denker, nicht? Hier versucht der Denker, nicht? Der vielleicht in vielem sogar, ja, die Nazi-Propaganda, dem die Nazi-Propaganda vielleicht in vielerlei Hinsicht sogar zu vulgär oder zu plump war, nicht? Das sagt er auch an einigen Stellen, nicht? Also der sieht sich, da sieht sich Heidegger nicht als den wahren Vordenker der Bewegung. Mhm. Ja? Und er hadert damit auch an einigen Stellen, nicht wahr? Also dass eigentlich ja sozusagen der reale Nationalsozialismus ja eigentlich nicht philosophisch genug ist, ja, zusammengefasst, ne, dass wir haben hier, denke ich, einen Philosoph, der sich hier nicht etwa nur aus irgendwelchen opportunistischen Gründen an ein System angebietet hat, sondern der sich wirklich als philosophischer Vordenker und philosophischer Revolutionär dieser Bewegung gesehen hat. Mhm. Und das sind die schwarzen Hefte natürlich schon auch in der Weise interessant, dass sie natürlich zeigen, ja, dass zwar Heidegger später, also im zwar gesehen hat, ja, dass sich der Nationalsozialismus da jetzt in eine Richtung entwickelt, ja, die er nicht mehr gut findet. Ja.
Zählten die Pogrome dazu?
dass er sich nicht dazu äußert, ist ja nicht wirklich. Nicht? Das ist auch ein Problem, nicht? Also das auch in den schwarzen Heften, nicht? Das tritt uns da ein Philosoph gegenüber, nicht? Also der da in seiner Hütte im Schwarzwald sitzt, ja, und über das Sein nachsinnt, ja, und auch durchaus über den Nationalsozialismus nachsinnt, nicht, wo sie aber bei der Lektüre den Eindruck haben, nicht, hier ist also jemand, der kriegt gar nicht mit, ja, was da eigentlich so passiert. Oder jedenfalls, wenn er es mitkriegt, dann äußert er sich nicht dazu, nicht, dass er während um ihn herum da die Welt in Flammen stellt. Die Lektüre ist schon, muss ich sagen, zum Teil also wirklich, auch wirklich verstörend, ja. Und,
was ist für Sie verstörend gewesen?
Den Nationalsozialismus und dann auch den Krieg, ja, nicht gesehen als ein furchtbares Verbrechen, das die Nazis da angerichtet haben, ein Menschheitsverbrechen, sondern eben als ein science-geschichtliches Geschick, das sich also mit Notwendigkeit ereignen muss, nicht, also er sagt dann in den schwarzen Heften nicht ganz furchtbar, nicht, also alles muss durch die Verwüstung hindurch. Ja, das Ende der Science-Geschichte ist für ihn, dass sich also der Mensch aufschwingt, also zur totalen Beherrschung, das ist sozusagen ein Zustand ultimativer Science-Verlassenheit. Also es ist für ihn da zentral natürlich die moderne Technik, ja, die letztlich alles Seiende degradiert zum bloßen Objekt, zum Bestand, wie er sagt, die nur mehr aufs Rechnen aus ist, aufs Planen, aufs Züchten, aufs Beherrschen.
Ja. Ja, Sie sagen, ja, ich würde da vielleicht gerne einhaken wollen. Sie sagen ja in Ihrem Beitrag, in der Ablehnung der, also Sie haben es vorhin Uneigentlichkeit genannt, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man Heideggers doch sehr eigene Sprache nicht kennt, die steht aber eigentlich für die moderne Gesellschaft, ja, und darin liegt Ihrer Meinung nach die Verbindung zu Heideggers Narzissmus in der Kritik an dieser Uneigentlichkeit. Nun ist die Kritik an dieser modernen Gesellschaft, also das Unbehagen in der Moderne, wie es auch heißt, Massenkonsum, Massenmedien, in der kritischen Philosophie und Soziologie des 20. Jahrhunderts ja nichts Ungewöhnliches. Also ich denke da beispielsweise an die kulturkritischen Schriften Adornos oder in der Eindimensionale Mensch von Herbert Marcuse findet sich diese Kritik auch. Wie unterscheidet sich denn deren Kritik an der Moderne von der Heideggers?
Also zum einen muss man mal sagen, dass die moderne Kritik Heideggers, ja, ist natürlich nicht aus dem im luftleeren Raum entstanden. Es gab sicherlich da eine Stimmungslage, ja, in den 20er Jahren, ja, zwar so eine Ablehnung, ja, der Moderne, auch durch viele intellektuelle Philosophen und Künstler, ja, und Heidegger stand da sicherlich nicht alleine mit seiner modernen Kritik, ja. Mhm. Da gab es auch andere, ja, Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, ja, natürlich dann die sogenannte nationalkonservative Denker wie Ernst Jünger, wie Karl Schmidt, ja, mhm, und so weiter, ne, die zum Teil auch Heidegger auch beeinflusst haben. Die moderne Kritik Heideggers ist in der Hinsicht sicherlich nicht singulär. Was jetzt die Frankfurter Schule betrifft, Adorno, Marcuse und so weiter, da verhält es sich jetzt noch etwas anders. Ja? Also zunächst einmal muss man sagen, natürlich war Marcuse ein Heidegger-Schüler. Ja? Mhm. Also noch im eindimensionalen Menschen finden sich da die Spuren, nicht, dass also auch dieser Heideggerschen moderne Kritik, ja, wenngleich er sich dann mit Entsetzen, ja, von Heidegger abgewandt hat, auch noch einem Briefwechsel, ne, in dem er Heidegger eben sein Schweigen zum Holocaust vorgeworfen hat. Ne? Aber der entscheidende Unterschied, wie ich meine, zwischen der modernen Kritik der Frankfurter Schule und der moderne Kritik von Heidegger ist nun der, also wenn Sie Adorno ansprechen, ja, mhm, Adorno und Horkheimer, nicht, also das berühmte Schlüsselwerk der Frankfurter Schule, nicht, die Dialektik der Aufklärung, ist ja nun ganz wesentlich entstanden, ja, aus der Erfahrung des Holocaust. Ja, und da ging es darum, das Denken, ja, zu versuchen, überhaupt diesen Holocaust zu begreifen, ja, und zu verstehen, wie die Moderne letztendlich mit ihrer Rationalität, Aufklärung und so weiter, in diese Katastrophe, in dieses Verbrechen münden konnte. Mhm. Ja? Und das ist schon mal hier eine ganz wesentliche Trennlinie zu Heidegger, nicht? Also Adorno, Horkheimer etc. waren halt nur noch mal keine Nazis, ja. Im Unterschied zu Heidegger, ja, und erstens, ja, und zweitens haben sie halt im Unterschied zum Heidegger versucht, eben den Holocaust zu begreifen, nicht, und zu verstehen, wie eben Moderne letztlich in den Holocaust führen konnte oder den Holocaust hervorbringen konnte, nicht,
also. Klar, aber es gibt ja sowohl bei, also, weil wir jetzt diese Beispiele hatten, Marcuse, Adorno, es gibt dort dieses Moment der Entfremdung in der Moderne, was sozusagen irgendwie ein bisschen an diese Uneigentlichkeit erinnert. Also da gibt es ja eine Parallele, und ist es dieselbe Kritik und man kommt zu anderen Schlüssen, oder wo ist da die Abgrenzung außer dieser Unterschied?
Das ist richtig. Ne? Also ich meine, natürlich, also Heideggers Denken war dich enorm einflussreich. Ja? Also mit Sicherheit war Heidegger mit großem Abstand der einflussreichste Philosoph des 20. Jahrhunderts überhaupt. Ja? Und Heideggers Denken, auch was Sie eben angesprochen haben, nicht, dieser Gedanke der von Entfremdung, ja, Uneigentlichkeit, das spielt bei sehr vielen Denkern in dieser moderne kritischen Tradition natürlich eine Rolle. Ja? Und zwar auch, wie ich meine, eine durchaus problematische. Nicht? Also ich bin der Auffassung, das Gefährliche an Heidegger, am heideggerschen Denken jetzt nicht etwa darin besteht, dass der Mann halt nun mal ein Nazi war, ja? Oder dass es also auch in seinem Werk sozusagen gewisse Elemente gibt, ja, die eine Verbindung zum Nationalsozialismus haben. Das Gefährliche in meinen Augen ist, dass das heideggersche Denken eine gewisse strukturelle Anfälligkeit hat, ja, für, sage ich jetzt mal, revolutionäre, schrägstrich totalitäre Bewegungen aller Art. Ja, oder vielleicht nicht aller Art, ja, aber für verschiedene Arten solcher Bewegungen. Ja. Und hinzu kommt bei Heidegger, wie ich meine, ein starkes, sagen wir mal, quasi religiöses Element. Ja. Also die Hoffnung, ja, auf so etwas wie eine geistige Erneuerung, einen Aufbruch, ja, einen radikalen Wandel, ja, wie Heidegger sagt, einen neuen Anfang, ja, einen neuen, einen anderen Anfang. Und ich denke, dass das natürlich eine große Faszination ausgeübt hat auf eine ganze Reihe von Denkern, ja, und nicht zuletzt auf Denker, die man jetzt eher der Linken zurechnen würde.
Mhm. Ja. Lassen Sie uns über die Rezeption weiter sprechen. Wir haben ja gerade über Adorno und Marcuse ganz kurz gesprochen, die sich ganz klar ja auch abgegrenzt und distanziert haben von Heidegger. Ja. Bei Michel Foucault, dem französischen Philosophen und eher linken Philosophen, sieht das etwas anders aus. Er sagt über Heidegger, Zitat, Heidegger war immer der maßgebliche Philosoph gewesen. Zitat Ende. Und auch Jacques Derrida bezog sich, wenn auch zum Teil kritisch, auf Heidegger. Woran oder worin liegt denn für diese Autoren die Faszination? Also ist das die Revolution?
Also ich denke, das für die französischen Philosophen, ja, war das Elektrisierende an Heidegger sicherlich zunächst einmal diese radikale Metaphysikkritik bei Heidegger.
Sagen Sie mal für Laien, was radikale Metaphysikkritik ist.
Die Geschichte der Metaphysik, ja, wie Heidegger es darstellt, ist auch sozusagen eine Geschichte der Macht letzten Endes. Ja. Also nicht der Mensch, ja, schwingt sich sozusagen auf, ermächtigt sich selbst zur Herrschaft, ja, über das Seiende. Ne? Und das hat, denke ich, die französischen Philosophen, vor allen Dingen die sogenannten Poststrukturalisten, ja, wie Foucault, wie Derrida und Jean-Luc Nancy und andere, natürlich ungemein elektrisiert, ja. Also, wer nun ja Heidegger stark rezipiert hat, war ja Jean-Paul Sartre, Und die anderen Existenzialisten haben ja Heidegger als Existenzphilosophen gelesen. Ja. Heidegger selbst aber hat sich gegen diese Interpretation gewandt. Ja. Und dadurch ist er dem französischen Publikum dann erst so richtig bekannt geworden, weil er in einem berühmten Schrift, einem Brief über den Humanismus, da Stellung genommen hat und sich von Sartre distanziert. Ja.
Was war denn sein Problem und da?
Heidegger hat dem Sartre vorgeworfen, ihn sozusagen völlig missverstanden zu haben, ihn missgedeutet zu haben als Existenzialist. Der wesentliche Punkt Heideggers war, nicht wahr, also sich und sein Denken da abzugrenzen von jeglichem Humanismus, ja, den eben auch Sartre vertreten hat. Ja. Und das war enorm einflussreich dann in der französischen Diskussion. Ja. Jedenfalls die neueren französischen Philosophen waren, denke ich, vor allen Dingen von drei Grundrichtungen bei Heidegger stark beeindruckt. Das erste ist also diese Kritik an der Metaphysik, von der ich eben sprach. Das zweite ist die Kritik am Humanismus oder sozusagen der Antihumanismus, ja, bei Heidegger, bis hin letztlich also nicht also zum berühmten Schlachtruf oder zur Parole, nicht also der französischen Poststrukturalisten, das Subjekt sei tot, ja, also Proklamation der Auflösung des Subjekts. Ne?
Aber der Foucault und auch der Derrida, die wollen ja woanders hin mit ihrer Kritik am Subjekt. Die wollen ja jetzt nicht, dass diese Körper, diese Menschen oder was auch immer da übrig bleibt, dass die aufgehen in diesem, was er Geschick nannte, was wir auch als Volksgemeinschaft übersetzt hat. Das ist ja nicht deren Ansinn, oder?
Das ist schon richtig. Ne? Das wäre jetzt völlig verfehlt. Ja.
Also wo wollen die damit hin?
Würde man jetzt Foucault, Derrida und Co. ja da gewissermaßen mit in die Haftung nehmen. Ne? Worum es letztlich diesen Poststrukturalisten geht, ist, und das ist natürlich maßgeblich nicht, für das, was wir heute so als Postmoderne verstehen, ja, ein Denken in Differenzen. Im Vordergrund steht eben da nicht die Identität, ja, sondern das Denken von Differenz. Ja, ein Motiv, das bei Derrida vor allen Dingen sehr stark ist. Nicht? Da nimmt er starke Anleihen bei Heidegger, nicht? Das ist also sozusagen letztlich der Begriff der Differenz, ja, bei Derrida ist ja explizit, nicht? Also beruft sich Derrida ja auf diesen Zentralbegriff der ontologischen Differenz bei Heidegger, nicht? Also der Unterschied, wenn Sie so wollen, ja, zwischen dem Sein und dem Seienden. Ja. Aber natürlich wollen die in eine andere Richtung, nicht? Also die wollen natürlich alle diese Poststrukturalisten in Frankreich eint zum Beispiel ist eben natürlich aus der Erfahrung des Nationalsozialismus, ja, ein Denken, ja, ein nicht totalitäres Denken, ja, das sozusagen, also beispielsweise Jean-Luc Nancy zum Beispiel, und versucht also Gemeinschaft auf eine Weise, auf eine Art und Weise zu denken, ja, die also sozusagen eben nicht anfällig macht, ja, für Totalitarismen aller Art, ja. Also das ist da, denke ich, ein ganz wichtiges Motiv, ne? Also dieses Totalitäre im Denken zu überwinden, nicht? Meines Erachtens, ja, warum?
Das ist ganz spannend, das ist ja mit Heidegger gegen Heidegger.
Ja, wobei das Problem...
Was das Problem damit ist, zu versuchen, mit Heidegger gegen Heidegger zu sein, da wollte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Okay. Worauf ich da eigentlich hinaus wollte ist, es gibt noch eine Verwendung und es gibt eine Rezeption Heideggers. Sie sagen, dieses Werk ist nationalsozialistisch kontaminiert. Was bedeutet das für die Rezeption und seine Anhänger, die sich auf ihn beziehen? Einerseits.
Also ich sage nicht, das Werk ist nationalsozialistisch kontaminiert.
Ach so,
ja. Ich würde das in dieser Form nicht sagen wollen. Ja, das hat Peter Trafny, der Herausgeber der Schwarzen Hefte, hat diesen Begriff verwendet. Ja, ich glaube, mittlerweile hat er sich auch ein bisschen davon distanziert. Mir geht es um was anderes. Ja, worum es mir geht, ist nicht etwa die Frage, was es da an nationalsozialistischem Gedankengut im Werk gibt, sondern die für mich entscheidende Frage ist jene, was oder worin besteht die strukturelle Anfälligkeit, ja, von Heidegger, des heideggerschen Denkens für den Nationalsozialismus, ja, aber möglicherweise auch für andere Arten von totalitären und gefährlichen Bewegungen. Ja. Und da meine ich, das scheint mir die produktivere Richtung zu sein. Nicht? Und da bedarf es meines Erachtens einer Art von philosophischer Vergangenheitsbewältigung. Ja. Das heißt, ja, meines Erachtens für die Philosophie, sich also selbstkritisch auch zu befragen, nicht, also wo man diesem angeblichen Meisterdenker Heidegger möglicherweise zu unkritisch begegnet ist.
Und auch in Deutschland?
Naja, zum Teil, nicht? Also ich meine, ich zitiere ganz gern das berühmte Diktum von Thomas Bernhard, den Heidegger in den alten Meistern da als Schlafhauben- und Pantoffelphilosoph der Deutschen bezeichnet wird.
Thomas Bernhard ist aber auch immer gemein.
Bernhard ist immer gemein, aber es ist was dran, ja. Also ich meine, dass es in Deutschland sehr lange die verbreitete Position gegeben hat, zwischen Person und Werk zu trennen, im Fall Heideggers. Ja. Also zu sagen, Heidegger war zwar ein Nazi, ja, aber er war eben ein großer Philosoph. Und diese Trennung, die natürlich von den Verteidigern Heideggers immer stark bemüht wird, ist meines Erachtens nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja. Wir kommen nicht umhin, denke ich, uns die ganz naheliegende Frage letztlich zu stellen, nicht, welche Konstellation in Heideggers Denken es nun war, ja, die ihn eben zu diesem NS-Engagement geführt hat, erstens, ja, mhm, und b, welche Konstellation in seinem Denken es war, die es ihm auch in späteren Jahren daran gehindert hat, zum Nationalsozialismus, zum Holocaust offen Stellung zu nehmen, nicht? Und wie es drittens sein konnte, nicht? Wie es aus seinem Denken heraus erklärbar ist, dass er eben noch 38, 39 sagt, ja, obwohl er sich sozusagen zur Zeit des Rektorats im Wesen des Nationalsozialismus getäuscht habe, ja, dass es trotzdem notwendig sei, den Nationalsozialismus in denkerischer Hinsicht zu bejahen. Und ich bin es leid, muss ich ehrlich sagen, in Heidegger Diskussionen immer wieder damit konfrontiert zu sein, dass Leute versuchen, also die Philosophie Heideggers, ja, sozusagen gegen diese Fragen zu immunisieren. Ja.
Aber was ist denn eine Immunisierung? Also zum Beispiel, ja, Alain Badiou meinte ja in einem Interview nach dem Erscheinen der Schwarzen Hefte, man müsse genau unterscheiden, an welchen Stellen Heideggers Philosophie angesteckt ist, sagt er, vom Nationalsozialismus und Antisemitismus. Und man müsse weiterhin nach dem schauen, was von dieser Philosophie übrig bleibt. Also man muss Heidegger aufteilen. Und da sagen Sie ja, nee, das geht nicht, oder?
Ich glaube, dass das nicht geht. Ja, ich kann aber Badiou natürlich sehr gut verstehen oder ich kann besser gesagt sehr gut nachvollziehen, warum jemand wie Badiou, den wir erst kürzlich im großen Interview im Heft hatten, so etwas sagt. Nicht? Weil Badiou, und da ist er nicht der Einzige natürlich, Badiou's Philosophie natürlich in ganz erheblichem Maße ja, von Heidegger geprägt ist und für andere lebende französische Philosophen wie Nancy gilt es in noch höherem Maße. Ja. Ich halte diese Trennung, ja, die Badiou da vorschlägt, eben für, wie Sie gesagt haben, für einen Teil einer Immunisierungsstrategie, die darin besteht, nämlich, dass man versucht, ja, sozusagen da ein bisschen was, wenn Sie so wollen, zu opfern. Ja, von dem Heidegger, um sozusagen den Rest zu retten. Mhm. Ne? Und ja, das ist eine bislang bewährte Immunisierungsstrategie. Und eine andere besteht nochmal darin, den Heidegger so zu verteidigen, dass man sagt, jeder, der Heidegger kritisiert, zeigt damit eigentlich nur, dass er Heidegger nicht verstanden habe. Ja? Mhm. Das klingt absurd, aber das ist eine sehr probate Immunisierungsstrategie von vielen Heideggerianern, wie ich manchmal mit wirklichem Erschrecken beobachte in Deutschland, die so zum Teil wirklich für mich also gerade so sektenhafte Züge zeigen, ja, in manchen Diskussionen, wenn es darum geht, den Meister ja sozusagen gegen Vorwürfe zu verteidigen. Ne? Mhm. Vor allen Dingen gegenüber dem NS-Vorwurf natürlich. Ich halte das für fragwürdig, ja. Und man kann jetzt auch nicht sagen, bitteschön, ja, lasst uns warten, ja, bis die letzten fehlenden Bände der schwarzen Hefte jetzt auch noch auf dem Tisch liegen, ja, weil vielleicht kommt ja noch die große Wende, ja, und alles wird gut sozusagen. Diese Hoffnung habe ich für mich aufgegeben und das hat letzten Endes zu diesem Text geführt und auch zu unserer kleinen Twitter-Aktion Schluss mit Heidegger. Ich bin nicht bereit, mit dieser Verteidigung Heideggers der Ad Infinitum weiterzumachen. Mein Verdacht ist, dass wir Heidegger missverstehen, wenn wir ihn als Philosophen sehen. Ich habe den Verdacht, ja, dass man Heidegger, das heideggische Denken, eher unter einem religiösen Aspekt verstehen muss. Ja. Also es gibt die These, und dass es Heidegger letztlich darum ging, wenn Sie so wollen, eine neue deutsche Religion zu begründen. Ja? Und zwar eine Science-Religion, nicht, wenn Sie so wollen, eine Art von Science-Mystik. Nicht? Also Heidegger war ja auch der Meinung, dass nur der Deutsche, ja, überhaupt in der Lage sei, das Sein zu sagen, ja, und eben diesen Zugang zum Sein zurückzugewinnen.
Ja. Würde ja auch in seine Zeit passen. Da gab es ja mehrere Versuche, auch von rechts eine Religion ohne Gott zu schaffen.
Oder Absolut. Ich glaube, was Heidegger im Hinterkopf hatte, ja, war das Projekt, ja, sozusagen nach dem von Nietzsche proklamierten Tod Gottes, ja, eine Religion ohne Gott zu begründen. Nicht? Und das konnte für Heidegger natürlich dann eben nur eine Science-Religion sein, nicht? Wenn Sie so wollen.
Sie haben Ihre Twitter-Aktion angesprochen und da mal ganz platt gefragt, was geht denn hier die Leute an, was Heidegger gesagt hat oder was er nicht gesagt hat. Inwiefern ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, der Umgang mit Heidegger über den akademischen Elfenbeinturm hinaus relevant oder notwendigerweise zu diskutieren?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ja, diese Diskussion über den akademischen Elfenbeinturm hinauszuführen. Ja, aus folgenden Gründen. Erstens meine ich, dass der Fall Heidegger sehr wesentliche Fragen aufwirft, was unser Verständnis von Philosophie überhaupt betrifft.
Unser Verständnis? Meint das unser Alltagsverständnis? Oder?
Ich meine durchaus unser Alltagsverständnis. Mhm. Ja. Ist Eine Philosophie wie die von Heidegger. Geht das in die Richtung dessen, was wir speziell auch in Deutschland als Philosophie verstehen wollen? Ich bin immer wieder konfrontiert mit Menschen, die sich durchaus für Philosophie interessieren. Und die aber dann Philosophie mit Heidegger in Verbindung bringen.
Da stehen Ihnen die Haare zu Berge.
Ja, die Haare zu Berge stehen, aber zum Teil löst die Begegnung mit dem heideggerschen Denken bei den Leuten auch ein gewisses Gefühl von Hilflosigkeit aus, ja, gepaart mit einer geradezu irrationalen Bewunderung für das Unverständliche. Ja. Also wenn wir über Heidegger reden, ja, dann müssen wir auch über den Stil Heideggers reden, ja, über seine Art zu schreiben, nicht, also seinen Hang zum Mehrdeutigen, zum Unverständlichen. Nicht? Und da stellt sich eben die Frage, ist das für uns hier in Deutschland, können wir den Heidegger hier als Meisterdenker des 20. Jahrhunderts sozusagen weiter durchgehen lassen? Denken Sie denn an den Schulunterricht. Ist es das, was wir hier unter guter und unter anregender Philosophie verstehen wollen. Ne? Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich tatsächlich meine, dass wir in einer Zeit leben, in der es wichtig ist, sich gegen diese Art von heideggerschem Denken zu wappnen. Und zwar gerade deshalb, weil die Verführung sehr groß ist, wieder auf dieses Denken zurückzugreifen. Also ich nehme ein Beispiel, wenn Sie etwa nehmen, ja, das weit verbreitete Unbehagen, das ja auch in den Feuilletons diskutiert wird, über die digitalen Technologien, also was machen Google etc. mit uns, da liegt die Versuchung nahe, zu sagen, na seht mal her, der Heidegger hat doch recht gehabt. Also der hat uns doch gewarnt, ja, vor dem Rechnerischen, ja, wenn man so will, ja, der Heidegger die Herrschaft der Algorithmen vorausgesehen. Ne? Mhm. Und ist nicht das, was uns hier in der Digitalisierung aller Lebensbereiche gegenübertritt, ist es nicht genau das Gestell, wie Heidegger es genannt hat, das alles durchwaltende Prinzip, die Grundhaltung, ja, des Rechnens und Züchtens etc. Mhm. Ich habe schon einige Artikel gelesen, gerade in letzter Zeit, die in diese Richtung weisen. Also wo man wieder auf den Heidegger zurückgreift. Also einerseits als Prophet, der das alles vorhergesehen hat, ja, und andererseits aber natürlich auch nicht, weil hier da glaubt, bei Heidegger Antworten zu finden in Form, ja, einer Rückkehr, ja, zu vormodernen Lebensformen, zu einer Art von Eskapismus, ne, also für Heidegger war ja das einzig Rettende, nicht, dass uns sozusagen vor der Allmacht der Technik bewahrt, ja, die Kunst. Das heideggersche Denken ist auch in dieser Hinsicht gefährlich, dass es jedenfalls das Denken des späten Heideggers ein letzten Endes fatalistisches Denken ist. Was uns Heidegger da empfiehlt, ist letztlich seine berühmte Gelassenheit. Ja, wir können das Seinsgeschick nur hinnehmen. Wir können auch die moderne Technik, sozusagen eine Weise, ja, in der das Sein zu uns spricht und entzieht sich eigentlich unsere menschlichen Einflussmöglichkeiten. Das Denken heute halt für fatal, nicht? Weil das bedeutet letztlich eine Absage an alle unsere Vorstellungen demokratischer Beeinflussung, ja, Mitbestimmung, ja. Und letztlich, ja, davon haben wir noch gar nicht gesprochen, nicht, also auch eine Absage, nicht normativen Versuche, die Dinge hier, sagen wir mal,
ethisch und moralisch auch
mitzubestimmen. Ethik und Moral spielt schlicht und ergreifend keine Rolle. Das ist eine Art von Denken, von dem ich nicht möchte, dass es gerade in Deutschland wieder größeren Einfluss gewinnt. Ja? Also das
ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, Herr Wajek. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Heideggers Philosophie ist im Kern nicht nur antisemitisch, sondern auch antidemokratisch und antihumanistisch, sagt Hohe Luft-Chefredakteur Thomas Wajek hier bei Detektor FM.